Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey
und dem Versuch, eine Welt zu verstehen, auf der man von lauter Idioten umgeben ist, wenn nicht gar ganz in einer Idiokratie leben muss. Eine Folge der Moderne seit dem Umbruch von 1968? Nein. Aber was ist mit den Menschen passiert, die von der Revolte damals so nachhaltig beeinflusst wurden, dass ihre Biografie bis ins Rentenalter hinein davon bestimmt blieb? Finden wir sie im saturierten Mittelstand oder sind sie altgewordene, kinderlose Rebellen, die verpassten Lebenschancen nachtrauern? Überraschende und unkonventionelle Gedanken zu alledem in dieser Lesart. Die Autorin, Übersetzerin, Kritikerin Pieke Biermann ist bei mir im Studio. Und ohne ihr Alter zu verraten, sage ich so viel, 1968 war sie schon geboren und auch kein Kleinkind mehr. Darum hat sie sich, verriet sie mir, auch auf das folgende Buch gefreut. Karl Kollmann, die neuen Biedermenschen, von der 68er Rebellion zum linksliberalen Establishment. Der Autor ist Österreicher, also so eine Art saftige Watschen für die bürgerlich verspießerte Generation. Pieke Biermann, war das Ihre Erwartung?
Ja, das war ganz genau meine Erwartung. Ich hatte mich da regelrecht drauf gefreut, weil Österreich ist für mich die Heimat dieser grandios bösen Kabarettisten, Karikaturisten und so weiter. Wunderbar, ein Ösi gibt's jetzt uns Piefkes mal so richtig. Hat leider nicht so ganz lange vorgehalten.
Wer war dieser Mann? Er ist kürzlich verstorben.
Ja, Karl Kollmann war, also ist auch so ungefähr mein Jahrgang. Wir sagen jetzt auch nicht genau wann. Quatsch, also 52, glaube ich, ist er geboren worden. Der war alles Mögliche. Also er war promovierter Soziologe, er war habilitierter Ökonom, aktiv als Verbraucherschützer, er war Konsumforscher, er war auch Aktivist und er hat auch eine Zeit lang in den 70er Jahren gehört zu dieser, also so am Rande, zu dieser von Jörg Fauser und Karl Weißner und diesen deutschen Fans des amerikanischen Cut-Up und Underground und so. Da hat er dann auch mal ein bisschen schreiben dürfen. Also er kommt durchaus aus dem Milieu, das er beschreibt.
Also ein, wenn man so sagen wollte, im linken Milieu sehr renommierte Biografie.
Würde man sagen,
und ja. Er ist Wissenschaftler.
Er ist Wissenschaftler und er wurde gelobt für seinen intensiven und sensiblen Umgang mit Sprache. Das sowas höre ich ja immer gerne als Übersetzerin und Schriftstellerin.
Das klingt jetzt alles wie ein Anlauf für einen fürchterlichen Verriss, der gleich folgt. Es geht um Spießer. Ist das ein soziologischer Begriff?
Ne, das Wort Spießer kommt bei ihm ja lustigerweise gar nicht vor. Er nennt es Biedermenschen. Aber auch nur an manchen Stellen. An anderen Stellen hat er einen anderen Begriff dafür. Also seltsam, auch selbst erfundene. Die nordwestlichen Zentralregionen dieser Welt haben also so eine postmaterialistische, postmaterielle, es wechselt auch, Teilgruppe. Die andere Teilgruppe sind halt die Materialisten. Es ist sehr unscharf. Es ist eigentlich alles sehr unscharf.
Was ist sein Zentralvorwurf, seine Zentralthese? Die alten Linken sind irgendwie versandet in einem Establishment.
Jein, wenn man das mal so klar rauskristallisieren könnte, wäre ja schon was gewonnen. Er flattert hin und her. Er flattert zwischen Definitionen, zwischen Weltregionen, zwischen Zeiträumen hin und her. Das ist alles sehr schwammig auf eine Art und Weise. Ich würde mal vermuten, sein roter oder man könnte auch sagen grüner Faden könnte sein, so küchenpsychologisch interpretiert, er war mal das auch alles und ist schwer enttäuscht worden irgendwann. Pessimistisch, wie er wahrscheinlich eh ist, wurde ihm auch nachgesagt, ist es wie eine kleine Racheschrift eigentlich. Aber die hat keine, also das ist ein bisschen Kraut und Rübig.
Hören wir doch mal ein Zitat aus dem Buch über das linksgrüne Milieu.
Ja.
Das linksgrüne Milieu hat sich in den letzten Jahrzehnten überhaupt kein Wissen zum Thema Gruppenpsychologie, zur grundsätzlichen menschlichen Verfasstheit, also zu den Basics, wie das Soziale funktioniert, und damit zum, um einen Ausdruck von Umberto Eco an dieser Stelle zu verwenden, urfaschistischen, urarchaischen Charakter der Gruppen und der Gemeinschaften angeeignet, geschweige denn das thematisiert.
Verstehe ich das, Pieke Biermann, richtig, dass dieser Autor sagt, jede Gruppe ist genuin faschistisch?
Ja, vielleicht möchte er das so sagen, aber er sagt es ja nicht. Er parallelisiert dann auch die Grünen und die Rechten, die sind eigentlich alle auch dasselbe. Der Mann ist, ich weiß nicht, was er damit sagen will, also immer ist es ein absurder Satz zu behaupten, die Grünen haben nie, war er überall dabei, geht ja gar nicht. Und es ist auch zweitens ein schönes Beispiel dafür, wie er mit Zitaten umgeht. Das ist, da kommt mal Eco, der wird genannt. eigentlich, um sich selber damit zu schmücken. Sonst macht er damit nichts. Bloß das Wort nimmt er. Das hat mich wahnsinnig gemacht eigentlich beim Lesen, weil ich wollte den immer erwischen. Was will er denn?
Er will zum Beispiel ein altes Wort wieder in Umlauf bringen, den industriell-militärischen Komplex. Hören wir das mal.
Ja.
In den 1970er Jahren war vom militärisch-industriellen Komplex die Rede. Korrekt müsste man heute vom industriell-militärisch-politisch-medialen Komplex reden, einem meist im Hintergrund, dem tiefen Staat, agierenden Netzwerk und oft schon global verbundenen Geflecht der Macht. Beeinflussung, Manipulation findet mittlerweile in vielfältiger Weise statt.
So, jetzt aber glaube ich, diesen Autor erwischt zu haben mit dem Begriff tiefer Staat. Das ist doch Verschwörungstheorie. Das ist doch Absolut. Die berühmte Querfront zwischen links und rechts.
Absolut. Also der Mann ist im Grunde sein eigenes Hufeisen, könnte man sagen. Weil er ist rechts und links gleichzeitig. Und was er dann zitiert, das Wenige, was er wirklich zitiert mal, das kommt eben auch aus dieser seltsamen Ecke. Ein kleines Wort noch zu diesem Zitat. Also der militärisch-industrielle Komplex ist aus den 50er Jahren. Ein amerikanischer Soziologe hat den nicht als solchen geprägt, sondern ein bisschen anders. Eisenhower hat den aufgenommen, das hat damals reingeknallt wie sonst was. Wenn ein begnadeter Militär sagt, also Moment mal, hier müssen wir aufpassen. Hier ist die Demokratie in Gefahr. Dass das heute anders heißen müsste, ist vollkommener Blödsinn, weil das wird seit etlichen Jahrzehnten anders genannt und ergänzt. Um das Mediale, das Entertainment-mäßige, kann man in allen möglichen mindestens angelsächsischen Publikationen nachlesen. Da geht er auch mal einfach so drüber weg. Und der tiefe Staat ist natürlich das absolut verräterische Wort, der Begriff. Er benutzt auch oft Mainstream und da klingelt es einem auch schon so ein bisschen. Das ist ja inzwischen so ein sehr rechtsbesetzter Begriff. Er hat auch bei den Grünen und den Rechten, die aus demselben Quell schöpfen, der alten Wandervogel- und Jugend- und Reformbewegung, da zitiert er als einzige Quelle einen Wolfgang Prabel. Ich kannte den nicht. Das ist ein Buch, das hat Amazon rausgegeben, also mehr oder weniger Book on Demand. Dieser Mann, wenn ich das richtig verstanden habe, ist AfD-Beisitzer der Partei in Thüringen, ist Bürgermeister in einem thüringischen Ort und ist ein Berater von Höcke. Der wird da einfach mal so zitiert. Es wird auch Rainer Zietelmann mal irgendwo so zitiert. Also man kann den nicht wirklich greifen, wo will er denn hin? Er zitiert auch viel links, er zitiert viel rechts, aber er positioniert sich eigentlich nie dazu, sondern gibt selber das Hufeisen.
Nun ist das Buch in einem dezidiert linken, traditionell linken österreichischen Verlag erschienen, Promedia Verlag. Ich habe Sie ja auch wegen Ihrer Vergangenheit als auch 68erin da drauf angesetzt. Ist das in irgendeiner Weise symptomatisch für den Umgang auch der Linken mit Theorien, mit der Vergangenheit?
Es ist beunruhigend zumindest. Ich bin nicht sicher, ob das irgendwie systematisch, symptomatisch ist, aber ich stelle das öfter mal fest. Der Mann hat auch geschrieben für Telepolis zum Beispiel, er zitiert öfter mal die Nachdenkseiten, die kommen im Frankfurter Westend Verlag raus, auch sehr links, dezidiert links, gleichzeitig aber auch der Verlag für Verschwörungsgläubige wie Matthias Bröckers und 9/11. Oder die Ukraine-Krieg-Geschichten und so. Da ist eine merkwürdige Überschneidung im Gange, die ich mir nicht erklären kann, die mich sehr beunruhigt in der Tat. Weil was ist eigentlich mit den Leuten, die dazwischen zerquetscht werden?
Vielen Dank, Pieke Biermann, für diese Einordnung. Wir sprachen über Karl Kollmanns Die neuen Biedermenschen, von der 68er-Rebellion zum linksliberalen Establishment. Promedia Verlag Wien, 136 Seiten, 17,90 €. Bernd Caillou ist vieles, ganz sicher aber kein linker Biedermensch. Das lässt sich mit Bestimmtheit sagen, wenn man seine Bücher gelesen hat. Essays nämlich, Romane und Erzählungen. Oft entlang der eigenen Biografie geführt und nicht selten mit 1968 und den Folgen verknüpft. Das Geschäftsjahr 1968-69, ein Roman, verblüffte vor 15 Jahren mit einer frühen Start-up-Story rund um Disco-Kugeln, Stroboskope und Drogen. Im Roman Gut geschriebene Verluste setzte derselbe Erzähler 2012 seinen Lebensweg fort. Und nun, 2020, berichtet er uns von Kinderlosigkeit als 68er Freiheitsidee und von der überraschenden Erkenntnis des Helden, doch nicht kinderlos geblieben zu sein. Bernd Caillou ist nun bei mir im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Es gibt immer diese Fragen. Haben Sie eigentlich Kinder, wenn einen jemand kennenlernt?
Ja, zum Beispiel. Ja, das ist ja eine beliebte Dinnerfrage. Und wenn man Leute neu kennenlernt, dann kommt die Frage, weil sie selber Kinder haben. Und Sie, wie viele Kinder haben Sie? Und aus diesem Mangel heraus, der doch erst in einem fortgeschrittenen Alter deutlich wird, ne, ergibt sich eben dann die gesamte Romanerzählung. Ne.
Die Romanerzählung, das ist derselbe Held wie in den früheren Büchern?
Merkwürdigerweise ein namenloser Ich-Erzähler.
Ein namenloser Ich-Erzähler?
Den man natürlich nicht unbedingt mit dem Autor so 1:1 setzen soll.
Sagen wir mal 80-20, aber es spielt tatsächlich keine so große...
Das ist, glaube ich, 70-30
diesmal. 70-30 diesmal. Ohne Familie und kinderlos war ein alternder Mann, schreiben Sie, schon fast sowas wie Hitler. Ganz schön böse.
Ja, wie der späte Hitler. Ne? Diese berühmten Bilder, diese Tätschel-Bilder. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Melancholie sitzt trotzdem auch in dieser Übertreibung.
Es ist ein Roman über Vaterschaft, ein Roman über New York, weil weite Teile in New York spielen, bei einem Besuch nach vielen Jahrzehnten wieder dahin zu gehen. Und es ist auch, ich sage es mal ganz bewusst, ein Essay eigentlich eingestreut über das Altwerden. Wie altert dieser Held, der eigentlich in seinen Erinnerungen ja auch immer jung geblieben ist oder zumindest das Leben eines Jungen geführt hat als ewiger Hippie?
Ja, das muss man da nachlesen. Also man altert, mit dieser Biografie altert man vielleicht ein bisschen schwieriger als ein Beamter, der 30 Jahre irgendwo gearbeitet hat. Der Weg war ja ziemlich lang, den ich da gegangen bin oder der Ich-Erzähler. Und es fällt schwer, das ist ganz klar. Also muss man nicht zitieren, Philip Ross, das Altern, ein Massaker. Und da gibt es ja endlose Beschwerden anderer Autoren schon.
Bei Ihnen ist es aber auch auf sich selbst oder auf den Helden bezogen ganz schön schonungslos. Also es gibt eine wunderbare Episode, wo er sich überlegt, dass er einen Toilettenführer für New York schreiben müsste, weil er eben ein Problem mit der Prostata hat und es in New York keine Möglichkeit gibt, sich da zu erleichtern.
Naja, gibt es schon, aber schwierig. Ne? Also man muss dann halt in ein Restaurant gehen und muss was verzehren, sonst darf man nicht auf die Toiletten. Und die Parks, das ist ja eine kleine Episode, die Parks haben nur ab einer bestimmten Größe eine Toilette, die aber dann um 18 Uhr schließt. Und es ist alles nicht so einfach für Fremde. Andere, also in Berlin selber habe ich so einen Prostatika-Atlas.
Das gibt es wirklich?
Naja, es gibt halt Stellen, man geht in die Bank, man geht in die Post. Also gibt's. Das ist hier etwas humaner. Also ich fand das in New York doch schon, diese Entdeckung fand ich dann doch schon unangenehm.
Und da fällt dann...
Es geht natürlich nicht, man kann sich nicht irgendwo im Freien da...
Es gibt einen brutalen Satz, nämlich New York ist eine gerontophobe Stadt, dämmerte mir. Wenn du hier alt bist, fühlt es sich an, als wärst du schmutzig.
Ja, klar, das gehört zum Altern dazu. Also mir ist aufgefallen, dass eben auf den Straßen ab 15 Uhr eigentlich kaum noch ältere Menschen, die da sind, die erledigen ihre Dinge vorher. Es ist auch, das Tempo ist ein bisschen zu schnell, natürlich in den etwas wichtigeren Straßen. Es gibt natürlich vollkommen verlassene, ruhige, wenn man die Avenues runtergeht bis A, B, C, also nicht zum Hudson, sondern zum anderen Ufer, zum East River, da gilt das nicht. Ne?
Im Alter werden ja viele Menschen mild resignativ, ich nenne es mal so. Ihr Held ist ein alter Linker und er kommt dann so in Szenen rein in Kalifornien, wo er mit so jungen Businessleuten redet und die sagen dann, ach, dieses altlinke Weltbild, das kommt, geh weg mit dem. Und dann sagt der Held, naja, ich nenne mein Verhältnis zum Kapitalismus eine über Jahrzehnte gewachsene Vertrauenskrise. Schöner Begriff. Haben Sie die immer noch, die Vertrauenskrise?
Ja, also im Moment wird ja alles abgelöst durch dieses Drama, das sich da abzeichnet. Insofern muss man im Moment eher sozusagen beten für die Industrie. Das war ja auch das Seltsame, dass der Roman kommt raus. Natürlich ist er in den letzten 3 Jahren geschrieben und plötzlich geht die Realität, die wir bisher kannten, in die Knie. Und da gelten einige Dinge vielleicht nicht so scharf, also wie meine Kritik an dem Hyperkonsum, der New York also nun einen wirklich überwältigt. Das sieht man also auf Schritt und Tritt. Und jetzt sehen wir andere Bilder. Da dreht sich sozusagen, da wandelt sich die Kritik in Empathie. Also wie gesagt, sogar für VW oder andere Unternehmen.
Nun sind Sie aber ein Autor, man muss es fast sagen, der ein bisschen von Pech verfolgt wird. Also Sie haben relativ spät debütiert als Romanautor, ja. Ich glaube mit 60. War ein fulminantes Debüt, dieses Geschäftsjahr 68, 69. Tolle Kritiken gekriegt, aber irgendwie nicht so richtig das Shooting, das man sich hätte erwarten müssen. Als Sie 70 wurden, schrieb die SZ ein Porträt und da stand drin, kaum jemand schreibt so präzise und bitter witzig über die ökonomische Seite des Autorendaseins, ohne das Kleingedruckte des Armenrechts zu scheuen. Jetzt kommen Sie wieder in so eine blöde Situation. Das Buch ist seit 3 Monaten quasi raus und wieder zum falschen Zeitpunkt.
Nein, das ist jetzt 1 Monat verspätet.
Ja. Aber als E-Book ist es, glaube ich, schon seit...
Das gibt es die ganze Zeit, wird auch benutzt. Also
haben Sie so ein bisschen einen melancholischen Blick auf das eigene Autorendasein? Es hätte auch besser laufen können?
Ich bin Fatalist. Also man hat ja diese neue Situation innerhalb von Sekunden begriffen, irgendwann am 14. März. Und der Verlag fragt dann natürlich, ob es nicht besser ist, das Buch zu verschieben. Dann stimmt man natürlich zu, weil die Buchhandlungen ja geschlossen waren in der BRD. Also Berlin war so ein Spalt geöffnet, aber sonst geschlossen, dann macht es ja keinen Sinn, das Buch auszuliefern. Das war also gedruckt und fertig und wird jetzt eben in dieser Woche ausgeliefert, also wo halt die Buchläden überall wieder aufhaben. Wenn Sie sagen Pech, also Glück oder Pech, ich nenne es lieber, ich glaube, das ist von Ben, mit Glück und Gegenglück. Und das Gegenglück war natürlich schon das eine oder andere Mal festzustellen, was zum Beispiel, dass ein Buch rauskam, das zweite Buch, das kam Ende Oktober 89 raus. Eine Woche später fiel die Mauer, da war natürlich das Interesse vollkommen anders gelagert, neu eingestellt. Und das ist eigentlich jetzt so ähnlich. Aber Corona hin oder her, ein Buch ist ein Buch und das wird halt länger da sein. Und dann werden es Leute halt irgendwann entdecken, meinetwegen im August oder im Dezember.
Zu Weihnachten.
Ja.
An einer Formulierung hat man gemerkt, dass Sie ein wirklicher Westberliner Autor sind. Nämlich, Sie haben gerade von der BRD gesprochen, im Gegensatz zu Berlin.
Das habe ich extra für Sie gemacht.
Vielen Dank, Bernd Caillou. Ihr Roman Der amerikanische Sohn war bis heute nur als E-Book bei Suhrkamp erhältlich für 18,99 €. Ab Montag gibt es das Buch in Papierform. Da kostet es dann 22 €. Das sind dann konventionell gerechnet 224 Seiten, die man lesen kann und sollte, füge ich hinzu.
Danke.
Kinderkriegen und Vaterrolle, das war für die Generation der 68er kein geringes Problem, zumindest für viele Männer. Mit ihren eigenen Vätern haderten sie und dass sie für ihre Kinder neue Väter sein könnten, schien vielen kaum vorstellbar. Besser, man redete den Frauen das Kinderkriegen aus, weil die Welt schlecht und das Leben ohne sie besser sei. Kinder als Hindernis bei der Selbstverwirklichung, wie es auch Bernd Caillou selbstkritisch beschreibt, das war einmal. Heute ist die Bedeutung von Nachwuchs für ihre Eltern diffiziler.
Tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir Kinder bekommen, dass wir dann nicht etwas suchen, um unser Leben zu bereichern, sondern dass wir unserem Leben einen absoluten Bezugspunkt geben. Denn Kinder sind eben keine Konsumgüter, sondern Menschen, für die wir verantwortlich sind, die wir in die Welt gesetzt haben und die deswegen an uns den Anspruch stellen können, dass wir sie dazu in der Lage versetzen, dass ihnen ihr Leben gelingt und die wir eben auch zu anderen Menschen mit in die Welt setzen. Insofern haben andere Menschen an uns den Anspruch, auch berechtigterweise, dass unsere Kinder zu halbwegs anständigen oder erträglichen Menschen für die anderen werden.
Das sagte vor ein paar Wochen der Philosoph Björn Fedder in unserer Philosophiesendung Sein und Streit. Er hat ein Buch über die Väter der Zukunft geschrieben, ein Essay-Thema, das durchaus auch 1968 schon relevant gewesen wäre. Sicher aber nicht der Kernsatz Fedders darin über die Rolle des neuen Vaters. Zitat: Von der Mutter lernen wir zu leben, vom Vater zu sterben. Wie ist dieser martialisch nach Ernst Jünger klingende Satz gemeint?
Damit ist gemeint, dass die Rolle des Vaters, wie ich meine, darin bestehen kann, die Kinder etwa einzuüben in das, was man Verzicht und Verlust nennt. Wenn wir uns die Vaterbilder historisch auch anschauen, sehen wir, dass die klassische Vaterrolle darin besteht, das Kind in die Gesellschaft, in die Kultur und so weiter einzuführen. Also all das, was der Franzose vielleicht als Patrimonium, also als Summe des kulturellen Erbes beschreibt. Wir können aber heute nicht mehr davon ausgehen, dass das allein die Aufgabe des Vaters ist, weil Frauen daran ja Mütter im gleichen Sinne teilhaben, wie das Väter oder Männer haben. Und die Frage ist eben, wie kann man dieses kulturelle Erbe aufspalten? Und da sehen wir eben, dass sich unser Leben aufspannt zwischen Geburt und Tod. Und wir sehen auch, dass unser moderner Zeitgeist die Dinge geneigt ist, vor allen Dingen vom Anfang an zu sehen, also von der Geburt aus, und dadurch der Wunsch entsteht, das Leben maximal zu erfüllen und auszuarbeiten. Diesen Anspruch an das Leben, es maximal auszuschöpfen, haben heute viele Menschen, und der rührt eben daher, dass man es nur von der Geburt aus betrachtet. Ich glaube, dass eine Aufgabe des Vaters sein kann, dem ein Gegengewicht gegenzuhalten, zu sagen, naja, aber wir müssen das Leben auch von seinem Ende aus betrachten. Das heißt also, dass das Vorlaufen zum Tode oder das Sterben lernen, wie es etwa bei Michel de Montaigne heißt, von dem ich mir diesen Ausdruck ausgeliehen habe.
Eine neue Vaterrolle, beschrieben von Björn Fedder in Väter der Zukunft, ein philosophischer Essay aus dem Büchner Verlag. Das ganze Interview mit Björn Fedder können Sie in unserer Audiothek nachhören. Und hier geht es nach der Musik gleich weiter mit einem anderen philosophischen Seitenblick. A Perfect Day, besungen von Lou Reed. Wenn man mal Fotos dieses 2013 verstorbenen Rockstars googelt, wird man keines finden, auf dem er einen Bart trägt. Das kann Zufall sein oder ein Statement bewusster Dissens, denn mit der Kultband Velvet Underground war Lou Reed ein wichtiger Protagonist der 68er und Bärte gehörten damals zum Design der Revolution. Aber sagen Bärte überhaupt etwas aus? Der Leipziger Philosoph Paul Stephan meint ja und hat ein Buch darüber geschrieben, Bedeutende Bärte. Unser Blick hinein, kurz und kritisch.
Für Schopenhauer war er ein obszönes Geschlechtsabzeichen mitten im Gesicht. Dennoch trug er ihn selbst, den Bart. Slavoj Žižek spielt ständig daran herum und Peter Sloterdijk spricht von Barttheorien, die kruden Glaubenssystemen vergleichbar seien. Natürlich meint er damit die Werke von Marx und Engels, Träger mächtiger Vollbärte. Der Bart gehört zur Philosophiegeschichte wie zum politischen Alltag. Man ist verlockt, ihm Bedeutungen zuzuschreiben. Verbirgt er, wie der grimmige Bartkritiker Schopenhauer meinte, das wahre Gesicht und gehört damit polizeilich verboten? Oder ist er eine unabdingbare Manneszier, ohne die Virilität und Dominanz gar nicht ausgedrückt werden können? Letzteres führt schnell zu Überlegenheitsfantasien der Männer. Und Autor Paul Stephan muss zugeben, die Philosophiegeschichte des Bartes ist leider auch eine beschämende Chronik philosophischer Misogynie. Dennoch steckt viel Stoff darin, der lange nicht mehr gehoben wurde. Erst die dritte Philosophiegeschichte des Bartes sei das vorliegende Werk und die erste seit 150 Jahren. Das Ergebnis ist unterhaltsam, philosophisch teilweise jedoch hochkomplex, in jedem Fall aber beeindruckend kenntnisreich. Wer alles über den Bart als Zeichen wissen will und welche Zeichen man besser nicht setzt, Stichwort Hitler-Bart, ist bei Paul Stephan gut bedient. Vom Bismarck-Bart-Imitator Nietzsche über den aufwärtsragenden Das-ist-erreicht-Bart Wilhelms II. Bis zum ironischen Prophetenbart Martin Bubers reicht das Spektrum. Eine praktische Anleitung, ob man sich einen Bart stehen lassen oder sich doch besser täglich rasieren sollte, bietet das Buch indes nicht. Jede Generation positioniert sich neu im Widerstreit zwischen krauser Gesichtsbehaarung und glatter Gesichtshaut. Wer kann schon wissen, wie lange der Salafistenbart der Hipster noch als ironisches Zitat gilt und nicht als Bekenntnis? In einem ist sich der Autor aber ganz sicher. Wir müssen uns den Barttragenden als glücklichen Menschen vorstellen. Paul Stephan, Bedeutende Bärte. Eine Philosophie der Gesichtsbehaarung. Paradox Verlag Berlin, 240 Seiten, 22 Euro.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Lesart, die nun unerschrocken in den Abgrund blickt. Das letzte Buch heute sagt nämlich, dass wir nicht in der besten aller Welten leben, auch nicht näherungsweise, und uns auch nicht auf dem Weg dorthin befinden, sondern auf einen Abweg geraten sind. Das Weltgeschehen wird von einem ganz besonderen Menschenschlag dominiert. Alles weitere dazu jetzt von Bodo Morshäuser.
Wir leben im Zeitalter des Idiotentums. Das ist die These des Kulturwissenschaftlers Zoran Terzic. In seinen Augen handeln wir täglich gegen die eigenen Interessen und röcheln im Wirrgriff einer Wirtschaftsordnung, die es geschafft hat, Markt und Psyche derart kurz zu schalten, dass aus der Psyche eine Ware geworden ist und die Warenwelt als empfindsames Wesen gesehen wird. Das lasse sich schon am Sprachgebrauch festmachen.
Wie geht es den Unternehmen? Wie wird die Börse reagieren? Die Wirtschaft krankt. Werden sich die Märkte erholen? Den Märkten gefällt das gar nicht. Umgekehrt werden auf personenbezogene Floskeln ökonomisiert. Wie viel Zeit investiere ich für eine Aufgabe? Wie viel kann ich aus einem Treffen herausschlagen?
Terzic beschäftigt sich nur kurz mit dem ursprünglichen Idioten, dem vom Sozialen abgekoppelten, voraussetzungslos schauenden und staunenden Menschen, den kein Zusammenhang kümmert und der deshalb unverstanden bleibt, wie Kaspar Hauser, wie Dostojewskis Idiot oder die Filmfigur Forrest Gump. Ist dieser Typus ein liebenswerter Naivling, so ist der zweite Idiotentypus, der Held dieses Buches, ein Logik- und Diskurszerstörer, ein scheinbar unlogisch redender und handelnder Wirrkopf. Der erste kommt vor allem in Büchern und Filmen vor. Dem zweiten, unserer Hauptfigur, begegnen wir im wirklichen Leben und manchmal in uns selbst.
Das Zeitalter des Idioten ist gekennzeichnet durch das Missverhältnis zwischen einerseits dem privaten, besonderen, singulären und andererseits dem öffentlichen, allgemeinen, universellen. Man könnte auch sagen, dass es um die erlernte Unfähigkeit geht, private, besondere oder einzigartige Belange auf das große Ganze der Gesellschaft zu beziehen und umgekehrt. Die diesem Missverhältnis zugrunde liegende Verfasstheit bezeichne ich als Idiokratie.
Ein Buch über Idiotie als Herrschaftsform, das den amerikanischen Präsidenten übergeht, hätte sein Thema verfehlt. Aber eines, das sich zu lange bei Trump aufhält, wäre ihm auf den Leim gegangen. Donald Trump ist für Zoran Terzic das Symptom eines globalen Zustands. Seit die Kapitalmärkte die Produktion von Realität übernommen haben, beobachtet Terzic eine Entwicklung zur Selbstdemontage. Es war den Investitionsbankern der Nullerjahre egal, ob ihr eigenes System einstürzen würde. Es ist den Machthabern dieser Welt egal, ob die Erdhülle zerstört wird. Diese Haltung wird vorgelebt und kopiert. Den Wählern des Milliardärs ist es egal, dass er Interessen von Milliardären vertritt und nicht die seiner Wähler. Der moderne Idiot sieht keine Verbindung zwischen Ursache und Wirkung. Es ist den Kunden egal, dass sie beim Einkaufen Arbeiten des Verkäufers verrichten. In der Paradoxie der Konsumwelt sind Produzenten Bewahrer und Zerstörer und Kunden sind das, was von ihnen verlangt wird. Verzweifelt und glücklich, ohnmächtig und frei.
Die Selbstpolitik des neuen Idioten birgt für ein frenetisches Subjekt, das andauernd daran ist, etwas zu tun, etwas zu wollen, etwas zu sein oder sein zu lassen, ohne sich von diesem Zustand befreien zu können. Wenn müde, dann todmüde. Wenn nett, dann supernett. Wenn Urlaub, dann toll. Wenn Party, dann krass. Wenn Karriere, dann Erfolg. Wenn erschöpft, dann Burnout. Wenn Konflikt, dann Bewältigung. Wenn Lärm, dann Ruhestörung. Wenn Problem, dann Krise.
Vielleicht kann man den Idioten Trump am besten verstehen, wenn man den Idioten in sich selbst verstehen lernt als frenetisches Subjekt, dauerhaft zerrissen zwischen Selbstgefühl und Fremdwahrnehmung, zwischen Wunschwelt und realer Bescherung und dabei unterwegs in einem Bullshit-Universum, das angeblich die beste aller denkbaren Welten sei. In der idiokratischen Bullshit-Welt ist egal, was man sagt oder meint. Man kann in der nächsten Sekunde auch das Gegenteil meinen und sagen und dabei keinen Widerspruch spüren. Man kann das Dritte Reich als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnen und im nächsten Satz fehlende Meinungsfreiheit beklagen. Man kann den Vogelschiss-Satz verbieten wollen, und zwar im Namen der Meinungsfreiheit. Das frenetische Subjekt, das sind wir. Die Idioten in der Idiokratie, das sind wir alle, leider. Denn
letztlich wird der Idiot, ob Voll- oder Fachidiot, ob hoher oder niedriger IQ, scheitern. Heutige Wirtschaftslobbyisten und Finanzjongleure verhalten sich somit zwar nach außen hin individuell und aufgeklärt, aber im Hinblick auf den gesellschaftlichen Mehrwert genauso randalierend wie Monomaniker in den Irrenhäusern des 19. Jahrhunderts. Die Wände der geschlossenen Anstalt sind lediglich um den gesamten Planeten gezogen.
Das Buch ist vollgepackt mit unterhaltsamen und lehrreichen Zitaten. Die Quellen sind bis auf ein allgemeines Literaturverzeichnis im Anhang nicht genau benannt. Wichtiger sind dem Autor Lesefluss und hypnotische Wirkung seiner Sprache. Er wechselt rasend schnell Gegenstand, Perspektive und Richtung. Er will begeistern, vielleicht überwältigen. Gedanken werden angestoßen und nicht immer ausgearbeitet. Jeder Satz ein Treffer. Man kann sich davon gut inspirieren lassen und eigene Fantasien anknüpfen. Man kann aber auch skeptisch werden bei so viel verbaler Muskelschau. Immerhin weiß der Autor um die Problematik seiner Methode.
Weil es heutzutage jeder Idiot vermag, überall irgendwelche Idioten auszumachen, ist es schwer, die Idiokratie analytisch zum Ausdruck zu bringen, da deren Wirkungsmacht auch die Analyse selbst betrifft.
In der Philosophie nennt man das einen performativen Widerspruch. Bodo Morshäuser besprach Idiocracy, Denken und Handeln im Zeitalter des Idioten von Zoran Terzic. Herausgebracht hat es der Diaphanes Verlag, 360 Seiten kosten 24 €.